make it home. I'm fighting for change until the world gets better. We can only do that if we do it together. Feminism doesn't mean that we're superior, but we refuse to be treated as inferior. If being a feminist intimidates you, that's just less about me and more about you. If boys will be boys and girls must be feminists, your misogyny is outdated and irrelevant. Instead of teaching girls how not to get raped, let's teach the boys that the rape's not okay.
Tonstörung. Radio frei.
Hallöchen, ihr genießt Radio frei auf der UKW-Frequenz 96,2 oder live im Internetstream. Nun hört ihr die Sendung Osmose mit Beiträgen freier Radios. In der heutigen Ausgabe hören wir einen Beitrag von Radio Lora aus München. Die Stadt München will bestimmen, worüber in öffentlichen Räumen diskutiert werden darf. Auch in letzter Instanz vor dem Bundesverwaltungsgericht wurde dieser Anspruch zurückgewiesen. Die bayerische Staatsregierung springt nun der Stadt München zur Seite. Mit einer Änderung der bayerischen Gemeindeordnung soll in ganz Bayern dieser Anspruch durchgesetzt werden. Mit Interviewgästen wird das Thema eingeordnet und kritisch hinterfragt.
Wer nichts weiß, muss alles glauben. Damit es nicht so weit kommt, berichten wir jeden fünften Mittwoch im Monat um 20 Uhr in unserer Redaktion auf Kante genäht über Münchner Themen aus den Bereichen Soziales und Bürgerrechte.
Hallo und herzlich willkommen zu einer Stunde auf Kante genäht, hier auf Radio Lora München. Das heutige Thema erinnert mich an den Film Und ewig grüßt das Murmeltier. 2022 ist die Stadt München mit ihrem Anliegen, die Meinungshoheit in öffentlichen Räumen zu bestimmen, krachend an den Gerichten gescheitert. Ich meine damit den ursprünglichen Stadtratsbeschluss im Dezember 2017. Dort sollte bestimmt werden, dass für Veranstaltungen mit israelkritischen Inhalten keine öffentlichen Räume bereitgestellt werden. Die bayerische Staatsregierung springt nun der Stadt München zur Seite und macht den nächsten Versuch, die Meinungshoheit zu erringen. Mit einer Änderung der bayerischen Gemeindeordnung. Bevor wir uns das genau anschauen, begrüße ich hier im Studio Herrn Cemal Bozoglu. Er ist Landtagsabgeordneter für das Bündnis 90 Die Grünen.
Schönen Abend.
Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie hier sind. Ich wollte es mir nicht nehmen lassen, Sie ganz zu Anfang zu begrüßen, obwohl wir erst später wirklich ausführlich miteinander reden. Vor der Sendung habe ich mit Herrn Vorname, ehemaliger Richter am Bayerischen Verwaltungsgerichtshof, gesprochen und ihn gebeten, uns zu schildern, wie das Ganze begonnen hat und wie er die aktuelle Entwicklung einordnet.
Ausgangspunkt des Streits ist ein Beschluss des Münchner Stadtrats vom 13. Dezember 2017. Er bestimmte, dass für bestimmte Veranstaltungen mit israelkritischen Inhalten keine städtischen Räumlichkeiten mehr überlassen bzw. vermietet werden dürfen. Damit wollte der Stadtrat eigentlich verhindern, dass in städtischen Räumen Werbung für die sogenannte BDS-Kampagne gemacht wird. Mehr als das, es sollte sogar verboten werden, sich mit dem Thema BDS überhaupt zu befassen. BDS steht für Boykott, Divestment, Sanctions. Es ist eine transnationale politische Kampagne, die den Staat Israel sowohl wirtschaftlich als auch kulturell und politisch isolieren will, aber nicht, um den Staat Israel zu diskriminieren, sondern um die Rechte der Palästinenser durchzusetzen. Als Vorbild für diese Kampagne, BDS-Kampagne, Vorbild ist der erfolgreiche Kampf der Zivilgesellschaft gegen das menschenrechtswidrige Apartheidsystem in Südafrika.
In 2018 hat der Bürger Klaus Ried mit der Stadt München eine interessante Erfahrung gemacht. Beschreiben Sie bitte, was da passiert ist.
Ja, der Münchner Bürger Klaus Ried bat damals das Stadtmuseum um die Überlassung eines Saales für ein Streitgespräch. Das Streitgespräch sollte den Titel haben: Wie sehr schränkt München die Meinungsfreiheit ein? Dann passierte das, was eigentlich fast schon zu befürchten war. Das Stadtmuseum lehnte den Antrag Rieds ab, und zwar unter Hinweis auf den oben erwähnten Stadtratsbeschluss. Dagegen erhob Klaus Ried Klage zum Verwaltungsgericht München. Dieses gab dann der Stadt Recht. Klaus Ried legte dagegen dann Berufung ein, und zwar mit Unterstützung einer Initiative, die sich gebildet hatte. Die Berufung Rieds war dann erfolgreich. Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hob mit Urteil von November 2020 das Urteil des Verwaltungsgerichts auf und verpflichtete die Stadt München zur Überlassung eines städtischen Raumes. Nach Auffassung des Gerichts hat die Stadt München das Grundrecht der Meinungsfreiheit nicht beachtet.
Damit hat sich die Stadt München aber nicht zufrieden gegeben. Die Stadt München ist daraufhin in Revision gegangen beim Bundesverwaltungsgericht. Und wie ist das ausgegangen?
Das Bundesverwaltungsgericht hat dann etwa nach einem guten Jahr, und zwar am 20. Januar 2022, ist ein wichtiges Datum, den VGH bestätigt und hat damit die Revision der Stadt zurückgewiesen. Damit war eigentlich klargestellt, München muss ihre Räume für solche Veranstaltungen, die das Thema Israel betreffen, überlassen. Und zwar auch dann, wenn in der Veranstaltung israelkritische Themen angesprochen werden sollten.
Jetzt hätte ich angenommen, wenn die Stadt München das so klar aufgezeigt bekommt, höchstrichterlich bestätigt bekommt, dass sie dann einsichtig ist und auf diesem Kurs auch bleibt. So ist es nicht gekommen. Wie waren die Reaktionen?
Die Reaktionen darauf waren ziemlich zwiespältig. Die Unterstützer des Klageverfahrens und auch große Teile der juristischen Fachliteratur und auch die deutsche Zivilgesellschaft begrüßten die Entscheidung des Revisionsgerichts, weil endlich Rechtsklarheit hergestellt worden ist in einer bisher heftig umstrittenen Streitfrage. Ganz anders die Reaktion des Münchner Oberbürgermeisters. Reiter bezeichnete das Urteil als Rückschlag für den städtischen Kampf gegen Antisemitismus. Nun seien dem Rathaus leider, so sagte er, die Hände gebunden bei der Vergabe städtischer Räume. Er habe überhaupt kein Verständnis dafür, dass unter dem Deckmantel der Meinungsfreiheit antisemitische Äußerungen erlaubt seien und Kommunen auch noch gezwungen würden, die Verbreitung solcher Äußerungen durch Raumvergaben zu unterstützen. Reiter appellierte dann in der Folge mehrfach an Bund und an den Freistaat Bayern, gesetzliche Grundlagen zu schaffen, damit die Stadt, wie gewünscht, ihre Raumvergabe beschränken könnte.
Ja, ich finde das ganz erstaunlich, weil der Herr Reiter auch ganz genau weiß, dass es da schon klare Gesetzgebungen gibt. Volksverhetzung, Verharmlosung sind bereits verboten und werden zum Glück, das muss man ja deutlich sagen, auch strikt geahndet. Aber so hat die Stadt eben nicht gehandelt, sondern sie hat in der Vergangenheit weiterhin diese geschaffene Rechtslage nicht anerkannt und weiterhin Veranstaltungen abgesagt. Haben Sie mal ein paar Beispiele dafür?
Sie haben völlig richtig gesagt, dass die Stadt sich konsequent geweigert hat, die von den Gerichten geschaffene Rechtslage zu akzeptieren. Es ist viel Unerfreuliches passiert in der Folgezeit. Ich gebe ein paar Beispiele für Verbote. Am 19. Oktober 2023 war geplant, auf dem Marienplatz eine Demonstration zu veranstalten, Menschenrechte und Völkerrecht für Palästina. Das war der Titel. Verboten. November 23, Vortrag des israelischen Historikers Ilan Pappé im Neuhauser Kulturzentrum zum Thema die ethnische Säuberung Palästinas. Abgelehnt. Mai 2024, eine Ausstellung unter dem Thema Nakba, Flucht und Vertreibung der Palästinenser 1948 im Schwabinger Kulturzentrum Seidelvilla. Abgelehnt. Und schließlich wenige Wochen später ein Protestcamp im Mai 2024 an der LMU. Auch das wurde abgelehnt. Wichtig ist mir der Hinweis, alle diese Veranstaltungen fanden dann später statt. Aber, und jetzt kommt das Wesentliche, in all diesen Fällen konnten Räume und Genehmigungen nur mit gerichtlicher Hilfe erreicht werden. Die Nachteile dieser rigorosen Ablehnungspraxis liegen auf der Hand. Die jeweiligen Veranstalter mussten unter erheblichem Zeitdruck fachkundige Anwälte suchen. Das ist nicht einfach. Sie mussten die Rechtsanwaltshonorare entrichten und schließlich mussten die Veranstalter immer das gesamte Prozessrisiko auf sich nehmen. Aber wie gesagt, erfreulich ist, dass die Stadt in all den genannten Prozessen letztlich unterlegen ist und die Prozesskosten tragen musste. Daran knüpft sich vielleicht auch eine Frage. Wie ist es denn, gibt es da Regressansprüche gegen den Oberbürgermeister oder gegen den Stadtrat? Ich will darauf nicht näher eingehen. Ich will nur so viel sagen. Die rechtliche Möglichkeit gibt es, aber die Durchsetzung hat sich erfahrungsgemäß immer als äußerst schwierig erwiesen.
Was man aus der Vergangenheit gelernt hat, ist, dass diese Prozesse, die Zeit, das Geld, die Lebenszeit, die das kostet, dafür sorgen, dass jahrelang Bürger und Bürgerinnen ihre Rechte nicht ausüben können. Auf zum Beispiel freie Meinungsäußerung, auf in den öffentlichen Räumen. Diese öffentlichen Räume gehören ja nicht der Stadt München. Ihre öffentlichen Räume gehören ihren Bürgern und Bürgerinnen. Und trotzdem unterbindet die Stadt München das rigoros. Es hat 5 Jahre gedauert, von 2017, als es zu dem Stadtratsbeschluss kam, bis 2022, als dann höchstrichterlich dieser Stadtratsbeschluss für ungültig erklärt wurde. Und trotzdem, Sie haben es sehr gut beschrieben, wird jahrelang, seit 2022 durchgehend, werden die Ausübung wird sehr erschwert und ist oft nur durch Gerichtsentscheide möglich, was Zeit kostet, was Geld kostet. Aber das reicht der Stadt nicht. Und das reicht offensichtlich dem Herrn Reiter nicht. Darum hat er sich Verbündete gesucht, Verbündete in der bayerischen Staatsregierung. Und da gibt es ja jetzt den Plan, der mir durch die Süddeutsche Zeitung, ein Artikel in der Süddeutschen Zeitung bekannt geworden ist, eine Rechtsgrundlage zu schaffen, in dem die Gemeindeordnung geändert werden soll. Und die wird eben nicht für München nur geändert, die wird bayernweit geändert. Was wissen Sie dazu?
Ja, auch da haben Sie das Wesentliche schon gesagt. Wichtig ist zu verstehen, dass diese Gesetzesänderungen allein dem Drängen der Stadt München oder genauer gesagt des Oberbürgermeisters geschuldet sind. Wichtig ist auch, dass man versteht, wenn diese Gesetzesänderungen in Kraft treten sollten, dann werden sie natürlich nicht nur für die Stadt München gelten, sondern sie werden für alle Kommunen in Bayern gelten. Das würde wiederum die zivilgesellschaftlichen Aktivitäten in Bayern stark beeinträchtigen.
Ja, und ich glaube, das ist kein Zufall, das ist kein Kollateralschaden, sondern das ist sehr gewünscht. Wobei ich jetzt auch dem Herrn Reiter und auch dem Herrn Söder nicht unterstelle, dass sie keine zivilgesellschaftlichen Aktivitäten wollen. Aber sie wollen halt keine Unliebsamen. Und unliebsam ist alles über das Thema, wie wir jetzt gerade gesprochen haben. Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass die Staatsregierung ihre Pläne umsetzen kann?
Ja, ich denke, da muss man mal scharf unterscheiden zwischen der politischen und der juristischen Ebene. Politisch ist der Plan ein Selbstläufer, weil die Mehrheiten im Bayerischen Landtag eindeutig sind. Und wenn die Staatsregierung das Gesetz möchte, dann wird es vom Landtag auch beschlossen werden. Ganz anders ist es im Bereich des Rechts. Die wiederholten Münchner Prozessniederlagen haben eine einzige Ursache, und die besteht darin, dass die Stadt das Grundrecht auf freie Meinungsäußerung, also Artikel 5 Absatz 1 des Grundgesetzes, systematisch verkannt hat. Genau genommen, sie es nicht verkannt, sondern sie hat es, jetzt sage ich es mal in meinen Worten, ganz bewusst mit den Füßen getreten. Deshalb ist es nach meinem rechtlichen Verständnis mit Blick auf die zu erwartenden Neuregelungen von allerhöchster Bedeutung, dass diesem Grundrecht auf freie Meinungsäußerung die ihm zukommende Bedeutung beigemessen wird. Andernfalls drohen Behinderungen der Bürger bei Veranstaltungen und es droht genauso schlimm eine große Rechtsunsicherheit. Artikel 5 Absatz 1, Satz 1 Grundgesetz gewährleistet jedermann das Recht, seine Meinung frei zu äußern und zu verbreiten. Das Bundesverwaltungsgericht hat in seiner wichtigen Riedentscheidung den Stadtratsbeschluss von 2017 beanstandet, und zwar deswegen, weil er den Ausschluss von der Benutzung städtischer Einrichtungen schon bei der Gefahr kritischer Meinungsäußerungen vorsah. Darin liegt eine Beschränkung der Meinungsfreiheit, und das ist verfassungsrechtlich unzulässig. Erst dann, wenn Meinungsäußerungen, so hat es das Bundesverwaltungsgericht formuliert, erst wenn Meinungsäußerungen die Friedlichkeit der öffentlichen Auseinandersetzung gefährdet und zu Rechtsbrüchen oder gar zu Aggression führen, dann stehen diese Veranstaltungen nicht mehr unter dem Schutz der freien Meinungsäußerung. Also, das heißt zusammenfassend, für alle Gesetzesänderungen in diesem Bereich sind ganz hohe rechtliche Hürden da und die müssten auch dann beachtet werden.
Okay, ich höre da Ihre sehr konkrete Skepsis heraus und ich erinnere mich sehr gut daran, wie Sie damals die rechtliche Bewertung abgegeben haben, die dann auch sehr zutreffend war. Können Sie das nochmal konkretisieren und ein Beispiel für Ihre Skepsis nennen?
Die vorgesehene Neuregelung des Artikel 21 Absatz 1 der Bayerischen Gemeindeordnung lautet, Zitat, ein Anspruch auf die Nutzung einer öffentlichen Einrichtung besteht nicht für Veranstaltungen, bei denen antisemitische Inhalte zu erwarten sind. Zitat Ende. Das klingt sehr einfach, ist aber rechtlich extrem schwierig. Diese Regelung ist nämlich eine Einbruchstelle für Behördenwillkür. Denn es gibt keine allgemein anerkannte Definition des Begriffs Antisemitismus. Der Gesetzentwurf stützt sich auf eine Auslegung unter vielen anderen Auslegungen. Das heißt, damit ist der Keim für einen Dauerstreit gelegt. Erschwerend kommt nämlich dazu, dass in den letzten Jahren unter massivem politischen Druck die scharfe Trennung zwischen legitimer Israel-Kritik und illegitimen Antisemitismus immer mehr verwischt worden ist. Das wiederum führt zu großer Rechtsunsicherheit. Aus meiner Sicht ist es deshalb äußerst zweifelhaft, ob die Vorschrift, falls sie denn recht werden soll, einer gerichtlichen Prüfung standhalten wird.
Eine zentrale Begründung für die Gemeindeordnung ist ja, dass dem Thema Antisemitismus vorgebeugt werden soll, gegen ja hoffentlich niemand etwas sagen will. Ich halte nur die hier konkrete Maßnahme für ungeeignet. Aber Antisemitismus an sich ist ja auch immer so ein unbestimmter Begriff. Wie ist denn Ihre Einstellung und was hat sich in den letzten Jahren für Sie an dem Begriff Antisemitismus geändert?
Unzweifelhaft ist, dass es auch heute noch in Deutschland bestimmte Erscheinungsformen des echten Antisemitismus gibt. Das alles ist widerwärtig und es ist gesellschaftlich zu ächten. Aber wie ich oben schon andeutete, ist eine scharfe Grenzziehung zwischen Antisemitismus einerseits und Israel-Kritik vonnöten. Kritik an Israel, an seiner Regierung und auch an der israelischen Gesellschaft ist meines Erachtens immer legitim. Und es ist im Lichte der neueren Entwicklungen, ich sage nur Gaza, auch notwendig. Der Staat Israel ist meines Erachtens nicht durch die abscheulichen deutschen Verbrechen an den Juden im Dritten Reich imprägniert und damit jeglicher Kritik entzogen. Es ist im Grunde aber ganz einfach, nämlich was sich an Russland, an China, USA, Türkei und so weiter, an Großbritannien öffentlich kritisieren darf, kann mit Blick auf den Staat Israel nicht schlechthin verboten sein. Beispiel: Niemand hätte Verständnis dafür, wenn morgen ein öffentlicher Diskurs über die USA, über Trump und seine Klimapolitik, über Russland oder über Putin und den Ukraine-Krieg verboten würde. In gleicher Weise muss es möglich sein, im öffentlichen Raum über die israelische Besatzungs- und Apartheidspolitik oder über den Gaza-Krieg zu sprechen. Nach meinem Verständnis darf dieser Krieg als Genozid und Netanjahu als Kriegsverbrecher bezeichnet werden, wenngleich ich sofort wieder einräume, das letzte juristische Urteil muss internationalen Gerichtshöfen vorbehalten bleiben. Sorgfältige Kritik hat nämlich nichts mit Antisemitismus zu tun. Die Grenze zwischen Israel-Kritik und Antisemitismus wird überschritten, wenn Werturteile nicht mehr an Tatsachen anknüpfen, sondern an Ressentiments. Ich möchte es überspitzt ausdrücken. Der echte Antisemit nimmt dem Juden nicht übel, wie er ist und was er tut, sondern dass er überhaupt existiert. Der Antisemit verübelt dem Juden alles, sein Aussehen, sein Denken, sein Handeln. Selbst wenn der Jude das Gegenteil tun würde, wäre es für den Antisemiten immer noch falsch, weil er den Juden einfach nicht mag. Auf Staatsebene übertragen heißt das, den Antisemiten stört nicht nur, was der Staat Israel tut oder unterlässt, sondern ihn stört, dass es den Staat Israel überhaupt gibt. Ich möchte vielleicht noch eine kurze Schlussbemerkung machen. Das ist ein Appell. Und der Appell lautet: Tappen wir nicht blindlings in eine raffinierte Falle. Der Vorwurf des Antisemitismus wird oft als Knüppel benutzt, um legitime Kritik am Staat Israel schon im Keime zu ersticken.
Ja, da ist in vielen Fällen was dran. Und ich sehe noch eine zweite Gefahr. Wenn irgendwann alles Antisemitismus ist, dann ist nämlich nichts mehr Antisemitismus. Damit relativiert man nämlich die guten Beispiele, die Sie gemacht haben. Dann ist irgendwie Antisemitismus ein Synonym für: Das will ich nicht hören, das ist schwierig, das gefällt mir nicht, das ist irgendwie böse. Und man verliert die klare Unterscheidung zu erkennen, was Antisemitismus ist und was nicht.
Ebenfalls vor der Sendung habe ich mit dem Rechtsanwalt Mathis Breuer aus München gesprochen.
Herr Breuer, Anlass für unser Gespräch ist ja das Aufkommen, der Vorstoß der bayerischen Landesregierung. Ich habe es in der Süddeutschen zufällig eher gesehen, dass die Gemeindeordnung in Bayern angepasst werden soll. Dass ein Passus aufgenommen wird, dass ein Anspruch auf die Nutzung einer öffentlichen Einrichtung dann nicht besteht, wenn zu erwarten ist, zum einen Inhalte, die die nationalsozialistische Gewalt- und Willkürherrschaft billigen, verherrlichen und rechtfertigen, klaro, oder, und das ist so das Thema hier bei uns, antisemitische Inhalte zu erwarten sind. Ich habe in der Süddeutschen auch gesehen, dass Sie sich dazu schon kritisch positioniert haben. Was mich interessiert ist: Haben Sie mit dem Thema BDS-Beschluss, Stadtratsbeschluss, diese Klage, die durch die Instanzen gegangen sind, in der Vergangenheit schon auch zu tun gehabt?
Ich würde das Thema vielleicht ein bisschen weiter aufgreifen, über das Thema BDS hinaus, Palästina-solidarische Veranstaltungen. Und da hatten wir in den letzten Jahren auf jeden Fall noch mehrere Fälle. Einige, die wir gerichtlich lösen mussten, die dann aber nicht so groß in der Öffentlichkeit waren. Einen, der dann schon ein bisschen größer in der Öffentlichkeit war, das war ein Fall mit einer Veranstaltung mit Ilan Pape, der da was erzählen sollte und wo dann wir nicht die Stadt aber verklagt haben, sondern in dem Fall den Verein, der schon den Mietvertrag geschlossen hatte und sich dann nachträglich nicht mehr dran gebunden fühlte. Bei Palästina-solidarischen Veranstaltungen haben wir viele Anfragen, teilweise Anfragen von städtisch geförderten Einrichtungen tatsächlich, die sich fragen, was kann ich erlauben, ohne dass ich die Gefahr laufe, dass meine städtische Förderung verloren geht. Teilweise, dass es direkte Interventionen der Stadt gibt, teilweise, dass es Interventionen, sage ich jetzt mal, so ein bisschen unter der Oberfläche gibt, dass man das dann irgendwie ein Demokratieverein oder eine vermeintliche Dokumentationsstelle für Rechtsextremismus sich dann da meldet und sagt, na ja, folgender Veranstaltungspartner ist doch irgendwie problematisch, ob man da nicht irgendwie was machen könnte. Und dann ist es oft so, dass dann Mandanten von mir sagen, na gut, beschneiden wir vielleicht die Veranstaltung, wir wollen es gar nicht auf dem Rechtsstreit drauf ankommen lassen. Also es kocht sozusagen etwas unter der Oberfläche, habe ich das Gefühl, kocht nicht mehr so hoch, wie es dann mit dem Bundesverwaltungsgerichtsbeschluss 2022 geendet ist mit dieser BDS-Geschichte. Aber es ist nach wie vor ein Thema, auch ohne diese Gemeindeordnungsänderung. Und gehe davon aus, dass das gegebenenfalls nochmal zu einer Ausweitung und auch wieder zu einer Vielzahl von Veranstaltungsverboten und dann öffentlicher und gerichtlicher Auseinandersetzung dazu führen wird.
Das war mir nicht so bewusst. Ich habe ja gutgläubig angenommen, dass mit der Zurückweisung des Stadtratsbeschlusses die Situation entspannter wäre, was aber offensichtlich nicht der Fall ist, weil es eben auch andere Möglichkeiten gibt und natürlich das Thema Zensurschere im Kopf, in der Erwartung, dass das negative Auswirkungen hat, zum Beispiel auf Förderung, sind leider auch sehr wirksame Mittel, um Grundrechte wie Meinungsfreiheit einzuschränken. Die zu erwartende Änderung der Gemeindeordnung, ich denke, dass das so kommen wird, weil die CSU die nötigen Mehrheiten hat. Wie bewerten Sie das Thema?
Also erstmal würde ich dazu stimmen, das wird, denke ich, so kommen. Also es ist aus meiner Sicht dann auch wieder so ein rhetorischer Trick, den der Gesetzgeber ganz häufig macht, auch bei der Einschränkung des Versammlungsrechts damals mit dem Bayerischen Versammlungsgesetz, dass man quasi Sachen sagt, die erstmal jeder unterschreiben kann gegen die Verherrlichung nationalsozialistischer Willkürherrschaft, gegen Antisemitismus, da würde man ja erstmal sagen, auf den ersten Blick, wie könnte man was dagegen haben? Und dann ist es, wenn man sich es aber genauer anschaut, so, dass das Erstere gar keine Auswirkung haben wird. Also wenn die nationalsozialistische Willkürherrschaft da verherrlicht werden soll bei einer Veranstaltung und da gibt es konkrete Hinweise darauf, dann wäre das strafbar und dann wäre es auch nach den jetzigen gesetzlichen Regelungen ja problemlos möglich für eine Kommune, das dann zu untersagen, in ihren Räumlichkeiten oder entsprechende Auflagen zu erlassen, da jemanden dahin zu setzen und zu sagen, wir beenden die Veranstaltung, wenn es halt soweit kommt. Das heißt, da ist das kein Fortschritt. Das gibt keine zusätzliche Handhabe für die Gemeinden gegen, sei jetzt mal kurz gesagt, Nazi-Veranstaltungen vorzugehen. Beim Thema Antisemitismus ist es so, dass ja das Verständnis von Antisemitismus ganz weit auseinandergeht. Teilweise, dass klar strafbare Sachen sind sozusagen, die volksverhetzend sind, wenn sie sich tatsächlich gegen Jüdinnen und Juden hier in Deutschland richten, dann ist das Volksverhetzung und dann ist das Strafe und dann hat man auch natürlich die Grundlage dagegen vorzugehen. Wogegen bisher keine Grundlage besteht, ist eben gegen Veranstaltungen vorzugehen, die ganz klar von der Meinungsfreiheit gedeckt sind, bei denen aber politisch dieser Antisemitismusvorwurf instrumentalisiert werden soll, um eben eine andere Meinung, die vielleicht nicht so pro-israelisch ist, wie die der Stadtratsmehrheit geäußert werden soll und die man dann als antisemitisch framen will. Anders kann ich das gar nicht sagen, weil was da teilweise behauptet wird, halte ich für unvertretbar, dass man das zumindest als staatliche Behörde antisemitisch nennt. Bürger können natürlich alles vertreten, was sie der Meinung sind. Da geht die Meinungsfreiheit ganz weit. Da habe ich auch kein Problem damit, wenn irgendwelche privaten Vereine das vertreten, irgendwas sei antisemitisch, dann kann man sich darüber streiten, auch wenn es ein heftiger Vorwurf ist. Anders ist das natürlich bei staatlichen Institutionen. Und wenn die das so weit versuchen auszulegen, um dann bestimmte Meinungen zu zensieren, dann denke ich, ist das ein Riesenproblem. Das gesagt, glaube ich nicht, um das vorwegzunehmen, dass das rechtlich tatsächlich etwas ändern wird. Weil das, was das Bundesverwaltungsgericht gesagt hat, die versuchen da eine bestimmte Meinung, gegen eine bestimmte Meinung vorzugehen. Und das ist von vornherein unzulässig. Das lässt die Meinungsfreiheit nicht zu, dass der Staat sagt, eine bestimmte Meinung kriminalisiere ich oder verbiete ich in meinen Räumlichkeiten. Und letztlich ist das das, worauf es auch wieder hinauslaufen wird mit dieser Gemeindeordnung, dass es sich gegen eine Gemeindeordnungsänderung, dass es sich gegen eine bestimmte Meinung richtet. Und ich denke, das wird vor Gericht genauso scheitern. Die Frage ist eben, wie viel Aufwand kann man dann denjenigen bescheren? Wie viele Veranstaltungen finden vielleicht allein deswegen nicht statt, weil die Leute dann doch den Gang vors Verwaltungsgericht oder durch die Instanzen scheuen? Das, glaube ich, ist das große Problem und das, was auch ja diesen so ein bisschen einen Einschüchterungs- und Abschreckungseffekt haben wird.
Also Falafel würde ich niemals probieren, weil die das Fleisch aus Polen importieren. Erst gegammelt und dann gegrillt. Das stand noch nicht ganz groß in der Bild. Ich werde niemals wieder U-Bahn fahren mit Bombenlegern aus Islam. Erst fressen sie sich auf unseren Kosten weg und dann nehmen sie uns die Frauen und die Arbeit weg. Das ist ein Unding, so kann es nicht weitergehen. Wir haben Angst, dass die 300 Maschinen stehen. Buden stehen die Professoren zwischen Currywurst, Oettinger und Doppelkorn. Sie wissen ganz genau, was fehlt im Land.
Ich hab einen Nazi am Geruch erkannt.
An den Imbissbuden stehen die Professoren. Der Schweiß tritt ihnen aus den Poren. Sie reden von den alten Werten mit Schaschlik-Soße in den Bärten. Au, 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 au.
Der bog ein wie immer in die Schillerallee.
Und dann?
Da war es zu spät. Die hatten Sturmgewehre und Panzerfäuste, haben Feuer gespuckt. Ich sag euch, Leute, das war höchst gefährlich. Also eins ist klar: willst du überleben, musst du Taxi fahren.
Und so labern sie weiter. Ich wollt nur kurz ein paar Fritten essen und schau dabei auf Lachmänner, Tittenhäftchen und Arschritzen.
An den
Respekt, nicht jeden Schwachsinn glauben, lass die Zweifel doch mal weg. Die Grenzen endlich offen, doch für dich sind sie noch da. Begreife doch, dass sie schon immer auf deiner Seite waren. Ein bisschen mehr Liebe und ein bisschen mehr Respekt. Nicht jeden Schwachsinn glauben, lass die Zweifel doch mal weg. Grenzen endlich offen, doch für dich sind sie noch da. Begreife doch, dass sie schon immer auf deiner Seite war.
We'll be right back.
der Herr Reiter und der Herr Offmann, mit dem habe ich, dem Letzteren habe ich persönlich über das Thema gesprochen, die haben gemeint, naja, das ist doch nur die gesetzliche Grundlage, die bisher gefehlt hat. Und das hatte der Herr Reiter auch direkt nach Bekanntgabe des damaligen Urteils gesagt. Können Sie erklären, was er damit meint oder wie er das gemeint hat damals?
Naja, was die, ich kann es vermuten sozusagen, dass sie sagen, naja, ihnen hat ein allgemeines Gesetz gefehlt, was eben nicht sozusagen gegen eine bestimmte Meinung gerichtet ist. Das steht natürlich jetzt auch noch nicht so drin. Da steht nicht drin, es sind Veranstaltungen mit BDS verboten oder es sind Veranstaltungen, die sich Palästina solidarisch erklären, sondern ein vermeintlich allgemeines Gesetz, was vermeintlich jeden treffen kann sozusagen. Und man sagt ja, man muss ja nur nicht antisemitisch sein. Aus meiner Sicht weiß auch der Herr Reiter, dass das falsch ist und dass natürlich dass der Versuch ist, gegen eine bestimmte Meinung vorzugehen im Gewand eines allgemeinen Gesetzes, um eben, naja, das, was die Gerichte da entschieden haben, zu unterlaufen. Und das hatte ich ja schon am Anfang gesagt, dass die Stadt da verschiedene Strategien hat, sozusagen den informellen Druck, einfach den Entzug von Förderungen, was teilweise dann mit ganz anderen Begründungen kommt, irgendwie, ja, wir müssen allgemein im Kulturbereich sparen und dann trifft es eben zufällig die ungeliebte Meinung vertreten irgendwie und ohne, dass das angeblich irgendeinen Plan hätte. Und das, was ich besonders heftig finde, aber dann teilweise auch mit so einem Augenzwinkern. Ich habe die Friedenskonferenz da vertreten und da geben dann SPD und Grüne irgendwie Pressemitteilungen heraus, wo ganz klar hervorgeht, das richtet sich gegen den politischen Charakter. Und dann kriegen wir einen Bescheid der Stadt München dazu bei der Kulturförderung, wo dann drin steht, ja, das hat mit Politik gar nichts zu tun. Da geht es doch nur um, dass da nicht genug kultureller Teil, die spielen dann nicht genug Musik und so. Obwohl wir ganz genau wissen und sogar Belege vorgelegt haben von anderen Veranstaltungen, die nach wie vor weiter gefördert werden, dass es eben nicht darum geht, sondern dass es sich gegen eine bestimmte Meinung richtet. Und da hat man so ein bisschen das Gefühl, zumindest in diesem speziellen Themenbereich unterscheidet sich die Stadtratsmehrheit da gar nicht mehr so weit vom instrumentalen Vorgehen eines Donald Trumps, wie der mit den Institutionen vorgeht. Wir behaupten das eine und sagen aber gleichzeitig unseren Anhängern klar, es geht um was anderes. Und dann stellen wir uns vor Gericht wieder hin und sagen, wir vertreten doch nur das Allgemeininteresse. Also ich glaube, da missbraucht wirklich auch die Stadtratsmehrheit und der Oberbürgermeister sein Mandat.
Ja, da stimme ich Ihnen zu. Was mir aufgefallen ist, dass in diesem Satzungs- oder Gemeindeordnungsänderungsentwurf, da gibt es ja zwei Themen, einmal antisemitischer Inhalt, Antisemitismus, da gibt es zwei große Definitionen, die sich in Bezug auf Kritik Staat Israel sehr unterscheiden, aber darauf wird hier nicht eingegangen. Sie haben schon auf die Kritikalität hingewiesen, dass es einfach vage ist, und das andere ist auch, dass da steht, zu erwarten ist. Was ist denn jetzt aus juristischer Sicht von dem Terminus zu erwarten zu halten?
Naja, grundsätzlich ist es so, dass natürlich bei jedem vorläufigen Verbot muss man eine Prognoseentscheidung treffen, weil man weiß natürlich nicht, was wird da konkret eigentlich gesagt oder was wird nicht gesagt. Und von daher ist zu erwarten, ist erstmal die Formulierung nicht ungewöhnlich, dass das so im Gesetz steht. Die Frage ist dann eben natürlich, wie setze ich diesen Maßstab an? Weil gerade bei einer Prognoseentscheidung, wenn ich im Vorfeld bin und eben nicht weiß, was kommt eigentlich konkret raus, dann sind natürlich subjektive Faktoren viel einflussreicher, sage ich jetzt mal. Da kann ich viel mehr, zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, naja, ich habe ein generelles Misstrauen in Palästinenserinnen, weil ich generell das Gefühl habe, die wären alle irgendwie Hamas-nah zum Beispiel. So ein Vorurteil äußert sich in der Prognoseentscheidung ja viel eindeutiger als in der rückblickenden Entscheidung, wo man dann sagen kann, dann kann man sich darauf einigen, was ist passiert oder was ist nicht passiert. Und aber auch da ist es so, dass die Gerichte natürlich ein Auge drauf haben werden. Wir hatten auch am Anfang bei Versammlungen, die, sage ich jetzt mal, im Beginn des Genozids in Gaza stattfinden sollten, hatten wir auch Prognoseentscheidungen der Stadt München zu Versammlungen, wo dann drin stand, naja, das ist alles so eine emotionale Situation in Nahost und deswegen würden wir Straftaten erwarten und deswegen müssen wir eine Versammlung verbieten. Und da hat natürlich das Verwaltungsgericht, also der Verwaltungsgerichtshof, muss man sagen, dann gesagt, das ist doch Quatsch, so kann man keine Prognoseentscheidung treffen, dass man sagt, allgemein ist irgendwie eine Situation schwierig und emotional. weil gerade natürlich die schwierigen emotionalen Themen sind die, wozu das Versammlungsrecht da ist, dass man sich versammelt und sich empören kann. Und das allein kann ja keine Grundlage sein. Und dann ist es natürlich wieder eine Frage, wie handhabt die Stadt das? Sagt sie tatsächlich an dieser Stelle, wir betrachten alte Veranstaltungen und sagen, sind da strafbare Äußerungen passiert, dann können wir für die Zukunft auch strafbare Äußerungen erwarten. Das ist sicherlich eine vernünftige Prognose, sofern die sich nicht davon distanziert haben und sagen, wir machen da alles jetzt ganz anders. Oder sagt sie, allein aufgrund der Tatsache, dass eben jemand eine politische Haltung vertritt, irgendwie einem bestimmten Lager zugerechnet wird, Kontakt hat zu bestimmten Personen oder so, basiere ich darauf meine Prognoseentscheidung, dann wäre das natürlich höchst problematisch.
Ich habe einige Stellen angeschrieben, Antisemitismusbeauftragten der Staatskanzlei, die Fachstelle für Demokratie, auch RIAS Bayern. Die ersten beiden haben mir zurückgeschrieben, dass sie keine Zahlen, Statistiken zu dem Thema Antisemitismus, Vorfälle in öffentlichen Räumen, bei Veranstaltungen in öffentlichen Räumen haben. Also die gibt es gar nicht. Seit 22 habe ich dann nach dem Urteil nachgefragt. Mir stellt sich schon die Frage, warum drängt denn die Staatsregierung, auch unterstützt von dem Herrn Reiter, so darauf, an dem Thema weiterzuarbeiten? Mir scheint, dass es ist gar kein Thema in Wirklichkeit. Wir haben nicht mit zu kämpfen mit Antisemitismus in öffentlichen Räumen bei Veranstaltungen, die die Stadt München leider nicht absagen kann, weil das so schlecht ausgefallen ist mit dem Urteil. Was meinen Sie dazu?
Also ich denke auch nicht, dass wir in dem Sinne ein rechtliches Problem haben, so weil man das so neutral formulieren kann. Also wir haben, glaube ich, kein Problem mit tatsächlich strafbaren Äußerungen in kommunalen Räumen. Da habe ich ja schon gesagt, dass es da die Rechtsgrundlage dagegen vorzugehen gibt und dass ich da auch nicht das Gefühl habe, dass es da größeren Missstand gibt. Die Begründung muss ich daher sozusagen außerhalb des Rechtlichen und im Politischen suchen. Und da ist es natürlich so, dass man sieht, es gibt eine ganz große Kluft zwischen dem, was Bevölkerungsmeinung ist und dem, was, sage ich jetzt mal, in Regierung und in regierungsnahen Medien, sage ich jetzt mal, vertreten und für selbstverständlich gehalten wird. Wenn man sich da anschaut, irgendwie die sowas wie Waffenlieferungen nach Israel, ist die Bevölkerungsmeinung eindeutig dagegen und die Bundesregierung sehr stark dafür. Und ich glaube, man kann es aber auch nicht trennen von dem Kontext, dass wir ja jetzt in Zeiten von massiver Aufrüstung leben und dass es ja ganz erklärtes Ziel ist, Deutschland wieder kriegstüchtig zu machen. Und zur Kriegstüchtigkeit gehört natürlich einmal, sage ich jetzt mal, die Bereitschaft, sein Leben für den Staat zu opfern. Die scheint ja schon nicht besonders ausgeprägt zu sein in der Bevölkerung, wenn man sich die Akzeptanz von Wehrpflicht, zumindest was dann das Persönliche angeht, ob man selber denn kämpfen würde, angeht. Und die andere Frage ist natürlich auch, ist denn das, was der Staat dann mit dieser Aufrüstung tut, hat denn das einen Rückhalt in der Bevölkerung? Und da gehört natürlich sowas wie Israel, wo Deutschland ja immer noch die am zweitmeisten Waffen hinliefert von allen Staaten der Welt, ein Riesenthema. Wenn die außenpolitischen Feldzüge, in denen man sozusagen entweder selber oder stellvertretend sich engagiert, wenn die keinen Rückhalt haben, dann wirkt sich das natürlich auch auf das, was sozusagen, sage ich jetzt mal, Kriegstüchtigkeit bedeutet, aus. Und da haben wir, auch wenn es eine ganz andere Situation ist, in den letzten Jahren viel Verschärfung auch gegen alle, die, sage ich jetzt mal, zum Ukraine-Krieg, zu Russland irgendwie ein anderes Verhältnis hat, auch wenn ich da, sage ich jetzt mal, es verständlicher finde, dass man sich mit der Ukraine solidarisiert, als dass man es mit Israel tut im jetzigen Zeitpunkt. Aber abgesehen davon ist das, glaube ich, muss man das in dem Kontext sehen, dass es um Militarisierung, Hochrüstung geht und dass da oppositionell geäußerte Meinungen als immer problematischer empfunden werden und man versucht, die aus den Medien rauszudrängen. Da gab es ja auch schon viele, die da tatsächlich beruflich auch Probleme gekriegt haben mit Äußerungen, die aus teilweise auch von den öffentlichen Straßen, das gelingt nicht, weil das Versammlungsrecht in Deutschland sehr stark ist, um dann aber zumindest irgendwie aus öffentlichen Räumen rauszudrängen, was ja faktisch in München mit unseren teuren Mieten und wenig Veranstaltungsräumen faktisch ein Verbot bedeutet, sich über bestimmte Meinungen auszutauschen, weil das Geld in München dann eigene Räume anzumieten, die dauerhaft zu betreiben, das muss man ja erstmal muss man ja erstmal haben. Und für viele ist das dann einfach nicht mehr erschwinglich, sich zu Veranstaltungen zusammenzutreffen und da seine Meinung zu finden. Und ich glaube, ja, ich denke, es ist natürlich jetzt mehr meine politische als meine juristische Meinung dazu, aber das, denke ich, ist der Beweggrund und in dem Kontext muss man das sehen.
Meinen Sie, dass es die Vergabepraxis der Stadt München nochmal einengt oder dass das nur ein weiterer Punkt ist, der keinen großen Einfluss haben wird?
Das ist natürlich schwer zu sagen. Ich gehe davon aus, dass es zumindest öffentlich propagandistisch Ihnen nochmal einen Aufhänger geben wird, sich's einfach zu machen. Und wenn wir uns öffentlich darum streiten, dass Sie zumindest dann immer sagen können, ja, wir haben es nach der Antisemitismusklausel verboten. Das ist natürlich dann schon, gibt natürlich den Ton für die ganze öffentliche Auseinandersetzung vor. Und viele Medien werden das wahrscheinlich erstmal so aufgreifen und sagen und dann das verkürzen zu, ja, wurden wir Antisemitismus verboten irgendwie. Also da muss man sich ja schon erstmal in die öffentliche Auseinandersetzung begeben wollen, weil so ein Vorwurf bleibt natürlich an einem haften. Aber ich glaube eigentlich nicht, dass das eine nennenswerte Veränderung in der Rechtsprechungspraxis bedeuten wird. Das gesagt, muss ich auch sagen, auch wir arbeitet natürlich an Dingen und ich hatte es ja schon am Anfang gesagt, uns stellt der Status quo auch äußerst unzufrieden, was bestimmte Veranstaltungen in städtischen Räumen angeht und auch von unserer Seite ist tatsächlich eher geplant, den Status quo eher auszuweiten, weil wir das Gefühl haben, das, was diese Auseinandersetzung 22 bedeuteten, das betraf ja, muss man auch sagen, überwiegend kritische jüdische Veranstaltungen. Und damit will ich jetzt nicht sagen, dass es, sage ich jetzt mal, mehr Jüdinnen als Palästinenserinnen betreffen würde. Das wäre sicherlich falsch, sondern im Gegenteil ist es, glaube ich, richtig, dass Palästinenserinnen erstmal viele generell einen schlechteren Zugang zu öffentlichen Institutionen hatten, schlechter vernetzt waren innerhalb sozusagen des Staatsapparates und auch noch viel stärker von Verboten betroffen waren und weniger Kraft und Durchsetzungswillen hatten, dann auch dagegen vorzugehen. Da habe ich das Gefühl, hat sich in den letzten 2 Jahren auch ein bisschen was verändert und ist die Bewegung mehr in dem öffentlichen Diskurs auch angekommen und haben wir eher vor, in den nächsten Jahren Dinge zum Positiven zu verändern und hoffen tatsächlich, das schaffen zu können, dass öffentliche Räume auch in München wieder das werden, nämlich Räume, die eben der Öffentlichkeit gehören und der Öffentlichkeit mit all ihrer Vielfalt an Meinungen zur Verfügung stehen und nicht durch mal subtilen, mal offenen Druck der Stadtregierung das sozusagen abgewürgt wird, sondern dass im Rahmen der Gesetze, im Rahmen der freien Meinungsäußerung, die eben nicht die Strafgesetze verlässt, das möglich ist. Und ich glaube, das ist für die Demokratie auch tatsächlich wichtig, dass das möglich ist.
Abschließend begrüße ich hier bei mir nochmal Herrn Bozoglu, MDL, Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Wie haben Sie die damaligen Ereignisse um den Münchner Stadtratsbeschluss zur Vergabe der öffentlichen Räume mitbekommen?
Ja, ich habe damals als Landtagsabgeordneter, oder war ich noch nicht, aber es war in der Wahlkampfphase zu den Landtagswahlen und ich habe diese Diskussion miterlebt, aber es war mir nicht fremd, war ich auch damals Augsburger Stadtrat und auch wir hatten so ähnliche Probleme, jetzt nicht bezüglich der Antisemitismus, aber an wem vermieten wir unsere Räume, städtische Räume, die von dem Staat verwaltet wird. Und unser Problem war es eher mit rechtsextremistischer Organisation, AfD und auch so ähnliche Organisationen. Und war ich auch als Stadtrat dagegen, dass man die Räume einfach die Organisationen vermietet, die klar und deutlich rassistisch sind, volksverhetzerisch agieren, mit solchen Inhalten vertreten. Und so habe ich auch die Diskussion in München gefasst und da dachte ich, der Stadtrat entscheidet sich auch richtig, dass man diese problematische Organisation nicht mit Steuergeldern befördern möchte. Und deshalb war ich nicht kritisch gegenübergestanden.
Inzwischen habe ich doch von RIAS, RIAS ist die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus in Bayern hier, Zahlen bekommen. Und zwar für 22, 23, 24 gab es 9 antisemitische Vorfälle bei Veranstaltungen in öffentlichen Räumen. Zumindest nach Einschätzung von RIAS. Welche Art und wie diese Einschätzung erfolgte, konnte ich nicht ermitteln. Obwohl jeder antisemitische Vorfall einer zu viel ist, sehe ich keinen erweiterten Handlungsbedarf durch weitere Regelungen. Mit dem § 130 StGB Volksverhetzung ist eine wirksame Strafverfolgung möglich und sollte auch unnachgiebig durchgesetzt werden. Wie beurteilen Sie die Notwendigkeit für weitergehende gesetzliche Regelungen wie die Änderung der Gemeindeordnung?
Ich meine, ich arbeite sehr eng mit dem Informationsaustausch mit RIAS, weil der RIAS unterschwellige Bereich beobachtet und ich mach's eher in den Strafbereichen. Das heißt, auch beide unsere Zahlen vom RIAS, aber auch von uns innerhalb letzter 3-4 Jahren verdreifachen die Zahlen in Antisemitismusbereich. Und das heißt, wir haben eigentlich, das hat mit dem Corona Zeit begonnen, diese drastische Steigerung, und geht's eigentlich mit dem 7. Oktober massiv hoch. Und deshalb sehe ich eigentlich eine gefährliche Entwicklung, so ein Land wie wir mit unserer Geschichte, wo wir unsere Staat aufgebaut haben, nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg und nie wieder Antisemitismus, und dass hier wieder die Menschen Angst haben müssen, wenn sie mit einem Kipper in der Stadt gesehen werden, bespuckt werden oder attackiert werden, beschimpft werden, und dass wir diese Zustände wieder wir haben, in mindestens Großstädten, Ballungsgebieten. Und das können wir so nicht Augen zumachen und so tun, dass nichts wäre. Und deshalb müssen wir über die Maßnahmen uns Gedanken machen, wie wir das eigentlich im Griff bekommen wieder, dass in unserem Land Menschen mit jüdischer Glauben, aber auch muslimischer Glauben, ohne Angst in der Stadt sich bewegen können, ohne Angst leben können.
Ja, also da bin ich sofort bei Ihnen, das sehe ich genauso wie Sie. Solchen Auswüchsen, solchen menschenverachtenden Reden und Taten muss Einhalt geboten werden, egal wie und wo sie passieren. Die Frage, die sich hier stellt, ist, die Vergabepraxis in München für öffentliche Räume, bewirkt das nicht eine Verengung des Meinungskorridors? Wenn schon im Vorfeld Veranstaltungen unterbunden werden, bei denen unliebsame Themen vorkommen, zum Beispiel Palästina oder Gaza. Ich sag's mal so, spielt das in der gleichen Liga wie die Vorfälle, die Sie geschildert haben?
Ja, ich meine, ich sag mal so, in der Münchner Entscheidung hat sich eigentlich, war der Grund, Hauptgrund der BDS. Das heißt, BDS ruft ja einen Boykott auf Waren aus Israel oder israelische Firmen, aber unterschwellig auch jüdische Unternehmen. Ich kenne zum Beispiel aus der Türkei, Starbucks zum Beispiel wird massiv boykottiert und Menschen, die sogar reingehen, werden prügelt und so weiter. Und BDS fährt in diese Linie und ich kann es mir nicht vorstellen, dass in Deutschland, in München, auch Aufrufe einfach hier sich breit machen, kauf nicht bei jüdischen Unternehmen. Und das ist irgendwie, das trifft unsere Nerven, und deshalb finde ich diese empfindliche Reaktion von München, verstehe ich, und BDS-Linie sehe ich kritisch und ich sehe auch teilweise antisemitisch, weil das auch die Existenzrechte Israel auch abzielt, mit dem Schwächung der Industrie der Israel, einfach damit Israel zum Knie zwingen möchte. Und das sehe ich problematische politische Linie, und hätte ich auch Problem, so eine Organisation öffentlicher Räume dem demokratischen Verwalter der Stadt einfach bereitzustellen. Und natürlich im Privatbereich können sie ihre Veranstaltungen machen. Das ist ja kein Meinungsverbot, sondern nur in öffentliche Räume. Das sind ja mit Steuergeldern finanziert. Und da sehe ich genauso kritisch so verfassungsfeindliche Organisationen wie Dritter Weg und so weiter, die öffentliche Räume bekommen und mieten können. Und da muss gewisse Einschränkung schon kommen. Und deshalb diese gesetzliche, ohne gesetzliche Rahmen wäre rechtswidrig. Und es war zu erwarten, dass der Gerichte das einfach kippen, diese Entscheidung. Aber wenn der demokratische Mehrheit im Parlament das entscheidet, wir möchten, dass in öffentlicher Raum in diesem Ausmaß einfach, dass unsere Grundwerte angegriffen wird, möchten wir nicht haben. Damit habe ich kein Problem. Mhm.
Ja, das ist genau die interessante Diskussion. Niemand will, dass Grundrechte angegriffen werden oder dass Minderheiten angegriffen werden oder dass Juden angegriffen werden oder dass Muslime angegriffen werden. Gleichzeitig führen aber zu weitgehende Regelungen dazu, dass andere Grundrechte eingeschränkt werden, wie das Grundrecht auf Meinungsfreiheit. Und so wie ich es wahrgenommen habe, ging es in München nie darum, dass die BDS eine Veranstaltung macht, sondern es sollte, das war der Anfang, über den Stadtratsbeschluss gesprochen werden, ob der überhaupt legitim ist. Und selbst das hat die Stadt München schon untersagt. Und das haben die Gerichte ja auch klar zurückgewiesen. Das darf die Stadt nicht. Ich habe nochmal eine ganz andere Frage. Und zwar habe ich den Eindruck, dass es, da bin ich auf Ihre Meinung sehr gespannt, dass es ein Muster gibt. Ich meine, ein Muster zu erkennen, dass da so geht, wenn der Staat seine Ziele durch Gesetze nicht erreicht, weil Gerichte das untersagen, dann wird so lange an den Gesetzen und an dem Weg dorthin gearbeitet, bis die Ziele erreicht sind. Ich nenne mal drei Beispiele. Thema Vorratsdatenspeicherung, immer wieder abgelehnt, kommt alle Jahre wieder. Thema Chatkontrolle. Jetzt gibt es keine Erfolgsaussichten, dann wird es zurückgezogen, aber ich bin mir sicher, das Thema kommt wieder. Oder eben für mich auch diese Vergabebedingungen für öffentliche Räume. So, das Ziel wird durch Wiederholung, durch Umwege, dadurch, dass es für die Gegner zu teuer, zu langwierig wird, dann schließlich doch erreicht, indem man einfach nur hartnäckig dran bleibt. Das ist sicher eine provokante These. Wie beurteilen Sie das?
Ich meine, das ist ja ein Spagat, den wir gehen müssen. Einmal müssen wir eine demokratische Grundordnung schützen, damit wir nicht in so einem Land leben, dass einfach viele Grundrechte nicht mehr existiert. Und andere Seite dürfen wir nicht so ausschauen wie so eine Regierung, der autoritäre Regierung. Und daher müssen Grundrechte gesichert und geschützt werden. Und so ähnliche Diskussionen hatten wir mit den Grenzkontrollen. Das heißt, mit Grenzkontrollen war Entscheidung, dass wir unsere Freiheiten einschränken, dass wir uns so frei in Europa nicht mehr uns bewegen. Andere Seite kam halt der Druck, und dass man einfach Grenzen kontrollieren müssen, weil der illegale Migration gibt. Und so ähnliche Diskussionen. Wir haben uns für die Grundrechte eingesetzt und da haben wir auch sogar für diese Rechte im Verfassungsgericht sind wir gegangen, geklagt. Und aber wir müssen auch aufpassen, dass wir nicht durch unsere Naivität scheitern. Das heißt, ich meine, wenn ich mal jetzt in östliche Bundesländer gehe, und da ist es nicht mehr möglich, in den bestimmten Gebieten als Grüner Infostände zu machen. Da sind die Grundrechte existieren dort nicht mehr, abgesehen von öffentlicher Raum zu bekommen. Und deshalb, wir dürfen einfach die Gefahren, die dann uns droht, auch nicht so naiv sein und müssen vorbereitet sein. Aber natürlich, ohne dass wir unseren Charakter, demokratischen Charakter, nicht verlieren. Und da müssen wir einfach eine Kompromisslinie fahren.
Ja, das denke ich auch. Wir brauchen eine gute Kompromisslinie, in der verschiedene Grundrechte gewahrt sind. Aber das scheint nicht leicht zu sein. Herr Bousoglou, ich danke Ihnen für das Gespräch. Das war jetzt ein bisschen kurz, aber so ist das manchmal hier bei uns. Das war Auf Kante genäht hier auf Radio Lora München. Heute zum Thema, wer hat die Meinungshoheit bei Veranstaltungen in öffentlichen Räumen der Stadt München? Mit der aktuell geplanten Änderung der Bayerischen Gemeindeordnung will der bayerische Staat den bisher gescheiterten Anspruch der Stadt München unterstützen. Ob das zulässig ist und welche Auswirkungen das haben kann, habe ich mit meinem Studiogast Herr Bousoglou und in Vorgesprächen mit Herrn Vonname und Herrn Breuer diskutiert. Für die interessanten Gespräche bedanke ich mich.
Ich bedanke mich auch.
Verantwortlich für die Sendung ist Mike Große-Hering. Ich freue mich, dass ihr, dass Sie bisher zugehört haben. Und ich bedanke mich natürlich bei meiner Sendetechnikerin, der Vreni. Alle Links und Hinweise zu dieser Sendung findet ihr natürlich wie immer auf der Redaktionsseite. Auf Kante genäht, im Internet bei lora924.de. Ihr könnt gerne Kommentare hinterlassen. Ich freue mich über jede Anregung. Gerade hört ihr Herondell vom Popov CC-Lizenz BYSA 3.0.